Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben hier eine digitale Uhr. Und das Intro, das Kevin Kiska eingespielt hat, startete bei 11:11:11.
Sehr schön, im Karnevalsmodus.
Und das an Altweiber, oder? Nee, ist morgen, oder?
Ah, ist morgen.
Es ist morgen. Habe ich auch keine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 418 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten mit unserem Thema der Woche, dem besten Belgier, der je für den BVB gespielt hat, Thomas Meunier. Oder? Stimmt das? Nee. Es reicht ja, wenn ein anderer Belgier für den BVB gespielt hat.
Ja, Thorgan Hazard hat für den BVB gespielt.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Vergleich ist, der irgendwie hinkt. Naja. Also, wir sprechen über den Abgang, den alle irgendwie herbeigesehnt haben. Ist ja schon kurios. Lange hat man versucht, Thomas Meunier loszuwerden. Jetzt spielt er in der Türkei und darüber sprechen wir.
Piano, piano.
Was?
Ja, nur ist nichts unterschrieben.
Ja,
zu
aber
dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen.
Klar, aber der hat schon doch da hier mit dem Schal und alles.
Gut, das ist in der Türkei ja üblich. Da hätte, glaube ich, auch ich aus dem Gate kommen können. Dann hätten sie mir auch umgehangen.
Also jetzt,
aber
warte mal, warst du schon mal in der Türkei?
Ich war schon mal in der Türkei.
Und als du aus dem Gate gekommen bist?
Von Antalyaspor.
Antalyaspor, ja. Okay,
ich bin in Antalya gelandet. Ja, aber man muss ja schon noch einordnen. Ne? Wir nehmen den Podcast jetzt am Mittwochmorgen 11 Uhr auf und da ist der Deal noch nicht fix. So transparent müssen wir ja sein.
Mach mir keine Angst.
Nein, aber wir haben letztes Jahr auch schon wilde Dinge erlebt, wo Soumaila Coulibaly auch schon in Burnley war und plötzlich dann nicht mehr unterschrieben hat. Medizincheck steht noch aus. Ich glaube, jetzt gab es in dieser Wintertransferperiode noch einen ähnlichen Fall, war es Moskin, der von Juve weg wollte zu Atletico und dann plötzlich doch wieder in Turin gelandet ist. Also kann ja immer noch passieren. Wir gehen jetzt nicht davon aus. Es ist alles geklärt zwischen Spieler und Verein, zwischen den Vereinen. Und es fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift, aber die muss halt noch offiziell erfolgen.
Hast du gestern, bevor wir gleich zu den tollen Quizfragen hier kommen, die wir wieder haben, fürs Vorgeplänkel, gestern das Spiel Leverkusen gegen Stuttgart gesehen?
In Teilen, ja.
Ich auch in Teilen. Ich habe gesehen, wie du einen Tweet eines Kollegen, glaube ich, kommentiert hast, zum Kommentar des Spiels.
Ja, genau. Johnny Costa, Kollege von RP Online, hat etwas kommentiert zu dem Kommentatoren-Duo Schult-Bartels. Ich finde eine gute Expertin, aber sie haben halt nicht gematcht. Das hat er auch so gesehen. Also das war jetzt nicht irgendwie lockerflockig, dass sie sich die Bälle da hin und her geschoben haben und es war dann ja alles etwas abgehackt und wirkte nicht aufeinander abgestimmt. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, aber hat jetzt dem Spiel nicht geschadet.
Nee, sehr, das Spiel sehr war ansehnlich. Super. Wobei ich Almut Schult im Studio eigentlich richtig gut finde, hat in der Regel immer eine sehr klare Meinung. Das ist schon mal ganz gut.
Ja? Ich finde sie ja auch gut. Ich finde auch bei aller Kritik Bartels gut, aber es hat zusammen nicht.
Nee, Bartels hat ihr dazwischen geredet, sie hat Bartels dazwischen geredet und sie hat dann irgendwie gesagt, so jetzt gibt's eine Ecke, das ist ja gar nicht ihre Aufgabe als Expertin, also sie soll dann erklären, warum es die Ecke gegeben hat oder was auch immer und ja, das hat irgendwie noch nicht so gut funktioniert. Ich würde den beiden tendenziell eher keine zweite Chance geben. Übertragen die heute wieder?
Nee, ich glaube heute ist ZDF dran, oder?
Ist das so? Hat nicht das erste alle Pokalrecht? Ich weiß es gar nicht.
Oder also zur Not Sky auf jeden Fall, die dürfen alles, glaube ich, im DFB-Pokal. Aber wenn ich mich richtig entsinne, hat Esther Sedlacek gestern nur auf die App verwiesen. Das würde ja dann bedeuten, dass sie es nicht im Free-TV übertragen.
Und dann wird der Basti-Schwein hier am Ende von der Esther noch gefragt, ob sie glaubt, dass Leverkusen auch am Samstag noch ungeschlagen ist, beziehungsweise ne, Richtung Wochenende. Und dann sagt er, bis Samstag schon. Da kann ich mit der Faust durch den Fernseher durch. Sag doch einfach, was du denkst. Nicht immer so diplomatisch.
Ja, warte doch. Er denkt, dass sie am Samstag geschlagen werden von dem Ball.
Das kann er dann sagen.
Ja, das hat er ja.
Ja, aber er ist
aber
da wieder
so. Aber er ist
so
ja da jetzt auch nicht als Bayern-Experte, sondern als ARD-Experte und dann musst du dich halt auch mal diplomatisch ausdrücken.
Ja, er kann halt auch sagen, ich gehe davon aus, dass die Bayern am Wochenende das Spiel gewinnen werden.
Wie gesagt, hat er ja.
Aber er war dann nochmal in irgendeiner anderen Aussage, war er wieder so wischiwaschi. Einfach klare Kante wie die Almut. Die finde ich gut. Also wenn die im Studio war bei den Turnieren, muss ich sagen, die hat da auch mal frischen Wind reingebracht. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Bin vielleicht gar nicht so ein Freund davon, wenn ein Experte 80 Jahre bei einem Sender ist. Vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Tut immer gut.
Ja, finde ich auch. BVB-Quiz. Für wen wurde Lars Ricken im Champions-League-Finale 97 eingewechselt? Oh, scheiße, das müsste ich wissen.
Die Leute vergessen immer, dass ich 91 geboren bin und nicht so der Historiker bin. irgendwas Offensives, ich weiß es nicht. Adi Möller hat den Pass auf ihn gespielt, oder?
Ja. Ja.
Der war es dann schon mal nicht.
Ich sag Chapuisat.
Hat er seinen besten Stürmer untergenommen?
Ich sag Chapuisat.
Ich weiß es nicht.
Das werden wir ja noch sehen. Datum des Eröffnungsspiels des Westfalenstadions.
Es jährt sich. 2.4. oder 3.4. 2.4.
2.4.74. Welche Zeitung kürte das Stadion zum schönsten der Welt?
Die Ruhrnachrichten waren es nicht. Ich würde irgendwas Englischsprachiges nehmen. The Athletic.
Hey, das Times. Ist, das ist nicht alt genug, The Athletic, glaube ich.
Sowas.
Ich denke, es war die Times.
Kann gut sein, ne?
Glaub schon. Bin mir nicht sicher. Letzter BVB-Torschützenkönig.
Boah, ist es Lewandowski oder ist es Aubameyang?
Aubameyang.
Ich glaube auch Aubameyang. Mhm. Lewandowski hat immer gut gescored, aber es gab immer einen, der besser war, oder?
Ja, aber er war auch mal Torschützenkönig für Dortmund, glaube ich. Würde ich mich
und
sogar
im Anschluss
festlegen.
Dann Ober nochmal?
Ja.
Ich glaube, Ober hat einen so eine geteilte Krone mal gehabt, ne? Kanone.
Das würde ich nicht ausschließen wollen, aber er war auf jeden Fall Torschützenkönig.
Aubameyang.
Wer war der Gegner in den Aufstiegsspielen 76?
Ich raus.
Ich sag 1. FC Nürnberg. Und wer war Trainer beim 0:12 in Gladbach? Das sind auch Dinge, die ich eigentlich wissen sollte.
Otto Rehagel. Hatte der nicht seine Ära da in der Zeit?
Könnte sein.
War das nicht so ein Trainerduell? Lattek auf Gladbacher Seite? König Otto?
Kann sein. Gut, mit welchem Satz erreichte Weidenfeller Kultstatus 2011? Das wissen wir alle.
Wer hat gerade die Saison gespielt?
Wer schoss das allererste Bundesliga-Tor des BVB?
Hm? Ja, sag mal.
Timo Konietzka. Und das war doch auch das allererste Bundesliga-Tor überhaupt.
Stimmt.
Welcher Spieler hat die meisten Bundesliga-Tore für den BVB geschossen? Zorc oder Burgsmüller?
Bitte?
Zorc oder Burgsmüller?
Nee, ist Burgsmüller, glaube ich.
Ja, ich glaube. Der hat schon viele Tore geschossen. Rückennummer von Joho Park oder Bodo Schmidt?
Zwei. Ich glaube, der hatte irgendwas, was sonst ja niemand hat.
Die drei. Ich sag die drei.
Irgendwie sowas. Also ich glaube, es war einstellig. Ich sag zwei.
Ja, ich sag drei. Und was haben wir ja noch? Welches Unternehmen war 76 der erste Trikotsponsor des BVB?
Uhu? Ich weiß es nicht.
Nein. Das ist eine gute Frage. Uhu. Warum nicht Pritt? Das frage ich mich an der Stelle.
Ich weiß es nicht.
Ja, wir hätten noch ein paar Sachen, aber wir haben jetzt auch schon 8:37 auf der Uhr. Vielleicht dann zum Abschluss nochmal. Ich weiß ja nicht, willst du schon einsteigen in die grandiose Leistung, die wir am Freitag in Heidenheim gesehen haben? Oh, hier, für Rookies gibt es noch Quizfragen. Wer hat denn in der aktuellen BVB-Mannschaft mehr Platzverweise als Tore vorzuweisen?
Bezogen auf den BVB, also Tore für den BVB, dann müsste es doch Rami Benzemaini sein, oder? Einmal geflogen, kein Tor, oder?
Ja. Wenn das jetzt natürlich allgemein gemeint ist, der hat in Gladbach einige Elfer geschossen, aber der hat auch einige rote Karten.
Aber das kann ja nicht sein, oder? Dass es dann jemanden gibt, der mehr rote Karten als Tore hat.
Ja, wenn einer nie trifft, Torhüter.
Ja, Torhüter. Okay. Könnte sein.
Kobel hat aber nie eine rote Karte.
Also in Dortmund zumindest nicht. Ja. Ich würde jetzt mal mit Benzemaini gehen. Ansonsten, welche Rotsünde haben wir denn in Dortmund? Hummels hat, glaube ich, relativ viele in seiner, also verhältnismäßig zu den anderen Akteuren aktuell gesammelt. Aber der hat auch schon ein paar Mal getroffen. Nö, ich sage jetzt einfach mal, also für Luki, dann ist es wahrscheinlich auch so einfach, wie man denkt. Benzemaini.
Für etwas ältere Semester, wer hat dann in der Bundesliga bereits mit einem Doktortitel auf dem Platz gestanden? Leider keiner vom BVB. Ich habe keine Ahnung.
Same hier. Kein Plan.
Hier gibt es noch was ganz Schönes, finde ich, zu Freitag. Morey oder Wolf? Also ist jetzt vorausschauend, gehe ich mal schwer von aus.
Weder noch.
Süle oder Hummels?
In der Innenverteidigung Hummels.
Can oder Özcan?
Can.
Bino Gittens oder Malen, falls Sancho fit ist?
Malen.
Tennisbälle oder Goldmünzen. Da bin ich für Schokotaler. Was nimmst du?
Aber das sind so eklige Dinge, aber das ist doch immer nur so eine klebrige Masse, so richtige Schokotaler gibt's doch eigentlich.
Ich sag dir eins, wenn ich am Freitag eine halbe Stunde in der scheiß Kälte länger stehen muss, weil die ganzen Tennisbälle auf den Platz werfen, dann ist aber echt was los. Dann gehe ich natürlich wieder zum nächsten Spiel, ist klar, aber hier steht's auch. Spielunterbrechung kleiner oder größer als 20 Minuten? Ja, natürlich kleiner. Ist ja okay, ich habe da ja dazu schon was gesagt. Oh, und hier gibt es noch ein ganz kurzes Entweder-Oder. Westfalenstadion am Freitag um 20.30 Uhr oder Samstag um 15.30 Uhr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was du nimmst.
Immer 15.30 Uhr.
Mhm. Ich immer Flutlicht. Tore durch schnelle Konter oder durch ausgearbeitete Spielzüge?
Spielzüge.
Eine Saison mit fantastischem Angriffsfußball, aber ohne Titel? Oder eine Saison mit defensivem Fußball, aber mit Titel?
Da ich ja Reporter bin, auf jeden Fall den ansehnlichen Fußball, keinen Titel.
Entscheidender Sieg in der Bundesliga oder dramatischer Erfolg in der Champions League?
Irgendwie das Gleiche, oder? Was? Ja, entscheidender Sieg? Schon ein dramatischer Erfolg in der Champions League.
Und dann haben wir noch zwei zum Abschluss. Ein Geschäftsführer mit Fußballhintergrund oder aus der Wirtschaft?
Also ein Geschäftsführer aus der Wirtschaft zu haben, ist nicht schlecht, aber du solltest noch jemanden daneben sitzen haben, der auch
so
sportlichen Verstand hat.
Dann jetzt pass auf, der ist richtig hart. Stadion sitzt neben dem enthusiastischsten Trommler oder dem leidenschaftlichsten Schiedsrichterkritiker.
Schiedsrichterkritiker.
Ja, nehme ich auch.
Kann ich schön mit einsteigen.
Ich habe ein bisschen gestern habe ich mit einem Kollegen für die schwarz-gelben Geschichten eine neue Folge aufgenommen. Felix Meininghaus heißt er. Und der hat gesagt, dass er jetzt quasi wieder zurückkehrt, Fan zu sein, nachdem er jahrelang auch über den BVB berichtet hat. Und er sich darauf freut, auch regelmäßig wieder über die Schiedsrichter zu motzen. Du bist auch so einer, der gerne darüber herzieht?
Nö, also Schiedsrichter jetzt gar nicht unbedingt, aber da kann man natürlich immer gute Diskussionen führen. Aber ich bin jetzt keiner, der da rumpöbeln würde und den beschimpft, aber ich könnte ihn schon kritisieren auf fachlicher Ebene.
Mhm. Zum Beispiel, du Blindfisch, solche Sachen.
Nee, ich glaube, so war ich nie.
Mhm. Nee.
Das habe ich dann nur gemacht, wenn ich selbst gespielt habe.
Das ist eine richtig geile Überleitung. Weißt du warum?
Du wirst es mir sagen.
Von wegen blind.
Ja.
Wir sprechen ja jetzt über das Spiel in Heidenheim am vergangenen Freitag. Erstmal, wie war denn die Fahrt da in die Walachei?
Anstrengend, wie so häufig bei solchen Auswärtsreisen. Deutsche Bahn hatte geringfügige Probleme auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt aufgrund von Vandalismusschäden. Musste dann natürlich genau auf dem Part, wo man eigentlich mit 300 Richtung Süden knallt, der Zug umgeleitet werden.
Und über Koblenz?
Ich weiß ehrlich, ich habe gar nicht mehr aufgepasst irgendwann. Der Cursor kam ab und zu mal und hat mir, ich weiß es nicht, ich habe Serie geguckt, gearbeitet, ich habe nichts mitbekommen. Der Cursor kam ab und zu, hat mir eine Wasserstandsmeldung gegeben, wann wir denn in Stuttgart wären.
Ich dachte, er hat dir ein Bierchen gebracht.
Nee. Wann wir denn dann irgendwann in Stuttgart wären für unseren Umstieg, den haben wir dann auch verpasst. Dann sind wir bis Ulm weiter und wir waren dann, glaube ich, insgesamt, bis wir dann am Stadion waren, knappe 9,5 Stunden unterwegs. Also ich bin hier um 9:30 aus dem Haus. Ja, und war um 19.30 Uhr, also 10 Stunden, am Stadion.
Das Stadion liegt ja auf so einem Hügel, sage ich mal. Also ja, als Berg will ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen.
Doch, ja? Also ein kleiner, also ist ein Berg, schon steil.
Ja, okay, gut. Also liegt da auf einer Anhöhe.
Ja.
Ja. Und drumherum ist nichts, außer dieses Baseballstadion, der Heidenheim Heideköpfe. So. Jetzt frage ich mich, ihr seid da mit dem Zug hin.
Mhm.
Habt ihr dann irgendwie Taxi genommen? Oder?
Nee, es gibt Shuttlebusse.
Oh.
Auch ganz cool gemacht, also das war gut. Da kam dann irgendwann an diesem zentralen Platz da in Heidenheim dann der Bus und dann shuttle die dich da hoch. Das war angenehm. Problem ist, als wir zurückkamen, fuhren keine mehr. Das heißt, wir mussten runter und hatten so ein bisschen Schiss, weil der Bus ja schon so 10, 12 Minuten gebraucht hat von unserem Startpunkt bis da hoch. Und dachten so, boah, jetzt in der Dunkelheit diesen ganzen Weg da wieder runter. Aber dann hatten wir Christian Wob von Funke dabei, der kannte einen Schleichweg. Nein, er kannte ihn nicht, er hat ihn gegoogelt. Und dann konnten wir da irgendwie am Schloss vorbei und einfach Knallgas runter. Das war schon ganz schön steil und waren dann relativ schnell auch wieder in der Stadt.
Ah, ihr hattet ein Hotel in Heidenheim.
Wir hatten ein Hotel in Heidenheim. Ja, okay. Es gibt, glaube ich, drei und
Davon hatte
davon zwei. Hatten wir glücklicherweise eins und mehr, aber Bob war in einem anderen, der war woanders untergebracht als wir.
Ja, weil ich von vielen gehört habe, du kommst da auch abends gar nicht mehr weg aus dem Ort.
Nö, also wir hätten auch keine Chance gehabt, irgendwie wieder Richtung Heimat zu kommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben da, nächsten Morgen dann relativ früh raus und wieder zurück.
Mit der Erfahrung dieser Reise, Heidenheim 2024, 2025 mit Auto, ja oder nein?
Ich bin einfach niemand, der gerne lange Auto fährt. Deswegen würde ich tatsächlich eher eine 8-stündige Bahnfahrt bevorzugen, bevor ich mich 5 Stunden in ein Auto setze.
Oh, okay.
Weil da kann ich dann andere Dinge erledigen und kann mich ausstrecken und muss nicht dauerhaft konzentriert sein. Deswegen bin ich dann da eher Bahnfahrer.
Und als Beifahrer von Jürgen Kors?
Bin ich erst recht Bahnfahrer.
Okay, verstehe. Ja, dann war die Reise... ähnlich spektakulär und großartig wie die Leistung von Borussia Dortmund.
Vielleicht war sie sogar ein bisschen spektakulärer. War nix, ne? Kann man einfach relativ schnell abfrühstücken, diese ganze Thematik. Wer so in Heidenheim auftritt, und das meine ich bei allem Respekt für die Heidenheimer, der hat da absolut nichts verdient. Das hat Edin Terzic ja noch am Ende klar gesagt. Das fand ich tatsächlich auch mal löblich, dass er da relativ klare Kante gezeigt hat. Wenn du so versuchst, mit billigem Fußball, mit Hin- und Hergeschiebe und dann gucken wir mal, einer wird schon richten gegen diese Heidenheimer, dann kannst du da nichts holen. Die haben gefightet, die haben wirklich Meter gemacht ohne Ende, sind ja ohnehin die laufstärkste Mannschaft der Liga, haben unfassbar gut ihre Position gehalten, also haben nicht Borussia Dortmund den Gefallen getan, den sie vorher bekommen haben in Köln, in Darmstadt, gegen Bochum auch, dass sie dann irgendwann so auseinandergebrochen sind.
Ja, sie waren deutlich besserer Gegner.
Ihre Position verlassen haben, sondern sie waren sehr stringent in ihrer Positionierung, haben die Abstände zwischen den Ketten auch schön eng gehalten. Also da war richtig viel Gutes bei. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich fand auch jetzt mal völlig unabhängig vom Spiel und auch wenn das jetzt gerade so klang, in Heidenheim ist nichts, das war eine coole Atmosphäre in einem schönen Stadion. Die Ultras hatten irgendwie auch, glaube ich, einen Geburtstag zu feiern, hatten eine schöne Choreo, also Respekt, das war irgendwie ein netter Fußballabend, bis auf das, was Borussia Dortmund dann eben geliefert hat. Das war nichts und das wissen sie aber auch im Verein und dementsprechend ist auch gerade die Stimmung, um ehrlich zu sein. Also man merkt, das hat wieder ein bisschen was hervorgeholt, nachdem man ja die Wochen zuvor sicherlich auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist, zufrieden war mit den Leistungen, aber die Ergebnisse haben halt gepasst. Und jetzt hast du das erste Mal, dass du das dann nicht übereinander bekommen hast, sondern Leistung zum Ergebnis passte und du musst ja ehrlich sein, du kannst ja noch froh sein, dass du einen Punkt mitgenommen hast. Wenn die da in der letzten Sekunde nicht noch an diesem Ball vorbeischlittern, der da gefühlt 40 Zentimeter vor der Torlinie rum. Aber es wäre verdient gewesen. Es wäre absolut verdient gewesen. Wenn ich mir die Chancen nochmal so vor Augen führe, dann war es Kleindienst, der auf ein freies Tor geschossen hat. Klar, so außer Drehung, der war jetzt auch nicht so leicht, nachdem er den von Özcan in den Fuß bekommen hat. Dann gab es, glaube ich, noch eine Chance von Jan-Niklas Beste. Sie hatten noch eine Kopfballmöglichkeit durch Kleindienst und dann eben auch in der Nachspielzeit dann nochmal die Szene. Heidenheim hätte diesen Sieg eher verdient gehabt als Borussia Dortmund.
Also es war wirklich kaum mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem halt auch so viele Kleinigkeiten, die mal wieder nicht funktioniert haben. Das war in den Wochen zuvor besser, aber ich habe es ja eben während deiner Aussage so ein bisschen reingeworfen. Heidenheim war auch ein besserer Gegner. Die stehen in der Tabelle deutlich vor den Mannschaften, gegen die der BVB in den letzten Wochen gespielt hat. Und dann ist das jetzt keine Überraschung, dass man sich da schwer tut. Die Nummer mit den Ausfällen und so weiter und dann teilweise auch die Aussagen von Sebastian Kehl nach der Partie. Jetzt hast du gesagt, ja, Terzic hat das ein bisschen deutlicher angesprochen. Ich verstehe das nicht. Also wenn man schlecht gespielt hat, dann kann man auch mal sagen, wir haben schlecht gespielt. Ja, da haben Spieler gefehlt. Aber die, die auf dem Platz standen, haben ja immer noch einen deutlich höheren Marktwert als die Spieler von Heidenheim. Und zwar als alle.
Aber da hat sich ja niemand hinter versteckt. Also das kann man niemandem vorwerfen, das kann man auch Sebastian Kehl nicht vorwerfen. Er wurde natürlich angesprochen auf diese Ausfälle und er hat auch schon gesagt, das darf keine Ausrede sein, aber man muss es natürlich trotzdem berücksichtigen. Und klar ist auch, Borussia Dortmund kann irgendwann 9 Ausfälle nicht leistungsgerecht kompensieren, aber du hast recht, natürlich standen da 11 Spieler auf dem Platz, die allesamt die Qualitäten haben, einen Gegner wie Heidenheim zu schlagen und das auch souverän zu tun und guten Fußball zu spielen, und das haben sie eben nicht getan.
Spielaufbau ist da immer wieder ein Thema und das war auch das Problem in Heidenheim. Bei allem Respekt für Salih Özcan, und dieser Kämpfermentalität und so weiter. Das Problem ist, wenn du neben ihm keinen richtig, richtig spielstarken Mann hast, dann ist das Aufbauspiel von hinten raus wirklich eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Und das war auch in Heidenheim wieder das Problem. Der BVB ist ja kaum in gefährliche Situationen im letzten Spieldrittel gekommen, weil einfach der Ball da gar nicht richtig hintransportiert wurde. Also das fand ich auch eklatant.
Ich fand eklatant, dass sie eine unfassbare große Lücke zwischen Sechser und Stürmern hatten. Es hat sich keiner in diese Halbräume bewegt. Das war, ist dann eigentlich, finde ich, in dem System, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ist es für mich eine Aufgabe von Marcel Sabitzer, diesen Halbraum zu besetzen, auf, der dann vorschieben muss.
Absolut, sehe ich genauso. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber das hat ja nichts mit fußballerischer Qualität zu tun. Ob du ein guter Techniker bist oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob du die Räume besetzt. Also das muss man auch können, wenn man laufen kann als Fußballprofi.
Ja, ja, aber es gibt ja eine klare Rangordnung und es gibt klare Abläufe, die vorher besprochen werden und dann ist Özcan in dieser Doppel-6-Funktion mit Sabitzer zusammen natürlich der, der eher tiefer steht und ja, Sabitzer klar. der dann eigentlich diesen Achterraum, Achter-Zehner-Raum besetzen muss und da ist er nicht so aufgetaucht, was natürlich auch damit zusammenhing, dass Özcan zu selten aufgedreht hat, selbst wenn Sabitzer dann mal da war. Özcan hat in der Partie, das waren 60 Minuten, glaube ich, ungefähr, die er gespielt hat, 8 Pässe nach vorne gespielt, davon kamen 4 an. Das ist natürlich ja unfassbar schwach. Ich finde auch diese Kämpfermentalität, die man ihm zuschreibt, kommt aktuell auch nicht zum Tragen so richtig, weil er in die Duelle nicht kommt, weil er meistens Schritt zu spät ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass, wenn Edin Terzic davon spricht, dass die zweite Reihe und die Spieler, die in den letzten Wochen vielleicht unzufrieden waren aufgrund ihrer Einsatzzeiten, jetzt eine Chance bekommen haben, er aber damit nicht zufrieden war, Salih Özcan sicherlich einer ist, der sich da angesprochen fühlen muss.
Ich glaube nicht, und nochmal mit allem Respekt für Salih Özcan und damals, als er gekommen ist, dieses Schnäppchen und so weiter, dass das ein Spieler ist, ist ähnlich wie bei Benzi Baini, der Borussia Dortmund hilft und weiterbringt. Und ich weiß, dass er ein paar ordentliche Spiele gemacht hat. Aber gerade wenn du Borussia Dortmund bist und gehst in 90% der Spiele als Favorit, als die Mannschaft, die den Ball hat und die das Spiel machen muss, dann weiß ich nicht, warum man solche Spieler holt. Ich verstehe das einfach nicht. Man braucht doch technisch gute Spieler und nochmal, nicht falsch verstehen, ich will mich auf den Jungen jetzt nicht einschießen, aber der hat halt auch fußballerische Limits. Und das ist was anderes, wenn du beim ersten FC Köln spielst. Die stehen in der Regel immer, also ich will nicht sagen immer hinten drin, weil sie teilweise unter Baumgart ja auch attraktiven Fußball gespielt haben mit Salih Özcan. Aber die können sich's da erlauben, dann zu sagen, ja okay, wir lassen den Gegner erstmal kommen, dann grätscht der Salih mal dazwischen, dann spielt er einen guten ersten Pass und den Rest machen die Kollegen. Das geht in Dortmund einfach nicht.
Ja, er ist nicht geschaffen für den Spielaufbau, das ist ganz klar. Ich glaube, das war aber auch bei der Verpflichtung nicht das Grundmodell, was man mit ihm vorhatte, sondern er ist klar auf einer Doppel-6 oder dann als alleiniger Sechser derjenige, der für die Aufräumarbeit zuständig ist, der abräumen soll und nicht derjenige, der ein Spiel denken und lenken soll. Dafür gibt's andere und die muss man dann eben auch in die Pflicht nehmen und dann bin ich auch wieder jetzt in Heidenheim bei Marcel Sabitzer. Dann bin ich in Teilen aber auch bei einem Niklas Süle, der sicherlich als Innenverteidiger dann auch mal einen anderen Eröffnungsball spielen muss. Wenn ich gestern das Spiel jetzt nochmal als Vergleich nehme, da haben dann Schuld und Bartels lange drüber diskutiert, ist das ein Fehler vom Leverkusener Torwart Kova, heißt er, glaube ich, gewesen vor dem 2:1 für Stuttgart, wo er einen relativ riskanten Ball durch einen engen Raum spielt. Den Pass, bin ich ehrlich, fand ich super. Ich fand die Ballverarbeitung nicht gut, der erste Kontakt, ich weiß gerade nicht, wer es war. War nicht ordentlich und so kommst du dann in den Umschaltmoment. Aber solche Pässe siehst du bei Borussia Dortmund sehr selten. Da ist dann oft die Scheu zu groß vor dem Risikopass. Man kappt lieber ab, man nimmt das Tempo raus, man spielt den Ball nur über 3-4 Metern, meist nach hinten, maximal quer. Aber du hast nicht diese Zielstrebigkeit, einfach den Ball nach vorne zu treiben mit Pässen über 20-30 Metern oder auch mal nur über 10, die dann aber trotzdem dafür sorgen, dass du ein, zwei Spieler überspielst und dann eben der Achter, der Zehner, der Stürmer, der entgegenkommt, was ich eigentlich ganz gut fand, muss ich sagen, in Heidenheim, diese entgegengesetzten Bewegungen zwischen Moukoko und Füllkrug, also da hat man zumindest Muster erkannt, sie haben nicht funktioniert über viele Momente hinweg, weil dann aber eben auch der Klatschspieler fehlte für den Stürmer, der entgegenkam, um dann den anderen Stürmer wiederum in Szene zu setzen. Aber da waren gute Bewegungen dabei, aber es fehlte dann an den Bällen.
Welche Note gibst du insgesamt der Leistung des BVB in Heidenheim?
Ja, das war eine mangelhafte Leistung. wenn du es über 90 Minuten bewertest und die ganze Mannschaft mit einbeziehst, war das eine mangelhafte Leistung. Es gab ein, zwei Spieler für mich, die da so ein bisschen herausgestochen sind, die jetzt aber auch nicht überragend gespielt haben, aber sie haben Normalform erreicht. Das war Nico Schlotterberg, der, fand ich, defensiv ein sehr stabiles Spiel gemacht hat, für einige Sicherheit da noch gesorgt hat in Momenten, wo es hätte brenzlig werden können. Und Marzen ist immer noch einer, der antreiben kann, der mit Tempo dann auch die Linie mal geht, der finde ich eben diese Dinge versucht, die ich gerade angesprochen habe, auch mal vielleicht nicht den erwartbaren Pass zu spielen, sondern eben einen anderen. Und alles andere war dann wirklich sehr, sehr schwach.
Wieder eine geile Überleitung. Denn jetzt kommen wir zu Thomas Meunier.
Mein Gott, hast du jetzt aber auch schon komplett auf ihn eingeschossen.
Ja, ich habe ja jetzt eben schon beim Sali zurückgesteckt. Jetzt kann ich aber bei Thomas einfach auch mal draufhauen. Nein, also als er damals 2020 verpflichtet wurde von Paris Saint-Germain, glaube ich, dass viele gedacht haben, das ist ein sehr guter Deal für Borussia Dortmund. Der kam ablösefrei und dann war klar, okay, kriegt auch ordentlich was an Handgeld und Gehalt. Aber ist ein gestandener belgischer Nationalspieler und wenn du das bist, dann ist das ja auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Vor allem zu der Zeit die belgische Nationalmannschaft richtig top. Also von daher denke ich, dass viele, und ich glaube, du hast das nicht groß anders gesehen, mit der Verpflichtung auf jeden Fall einverstanden gewesen sind. Was der dann aber gezeigt hat bei Borussia Dortmund, muss ich sagen, hat mich stark enttäuscht. Und ich erinnere mich noch gut an den Kollegen Jürgen Kors, der mal hier gesessen hat. Ich weiß nicht, ob es im ersten Sommer nach der Verpflichtung war oder ob es im zweiten war, wo er gesagt hat, ja, nach dem langen Interview, was er mit Meunier geführt hat, das ist ein super Typ. Mittlerweile spricht er ja auch Deutsch. Also hat sich schon gut eingefunden, glaube ich, insgesamt in die Mannschaft, nur halt sportlich nicht. Und du hast mir vor der Aufzeichnung gesagt, du hast einen Videozusammenschnitt gesehen zuletzt vom Spiel gegen Augsburg. Da hat er 17 Mal geflankt und 17 Mal zum Gegner. Das sind natürlich Mängel. Da fragst du dich, wie der, weiß ich nicht, wie viele Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft absolvieren konnte. Und er war jahrelang auf der Position absolut gesetzt.
Ja, du machst jetzt gerade natürlich mit einem Spiel das große Ganze auf.
Ja, ne?
Man muss das alles ein bisschen differenzierter sehen, würde ich mal behaupten. Fangen wir mal vorne an. Sie verpflichten einen Rechtsverteidiger ablösefrei von Paris Saint-Germain, vom ultimativen Top-Team, was aber dann international doch auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz glänzen konnte. Und wenn man sich PSG anschaut, dann ist es immer die überragende Offensive und es ist immer die schwächelnde Defensive, egal auf welcher Position. Also man durfte dann auch damals diese Situation nicht überbewerten, wen man da dann bekommt. Also das war klar, das ist jetzt nicht vergleichsweise mit einem Mbappé vorne, den du dann irgendwie loseist aus Paris, sondern es war ein Rechtsverteidiger, der, würde ich auch mal behaupten, vielen noch gar nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt, als Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat.
Wir kannten ihn schon.
Beziehungsweise sie zumindest nicht viele, oder? Spiele. Ja, man kannte den Namen, man hat ein, zwei Aktionen mal von ihm gesehen, aber den hat jetzt keiner intensiv verfolgt, glaube ich, von den Fans von Borussia Dortmund. So, und dann kommt er hier hin und klar denkst du dann erstmal, der kann dir was geben und ein ablösefreier Deal klingt immer erstmal gut. Ich bin weit davon entfernt und mag das auch nicht, dieses komplette Bashing, was jetzt auch gerade betrieben wird und wo jetzt auch Leute die Frage aufwerfen, was zur Hölle ist denn da in Trabzonspor los? Sind die denn alle blind? Wie kann man den denn holen? Das ist schon ein Spieler, der immer noch gute Leistungen bringen kann, der auch sicherlich ein Team wie Trabzonspor verstärken kann, ohne da jetzt im Kader im Bilde zu sein. Weiß gerade nicht, wer da rechts hinten spielt, keine Ahnung. Man muss aber festhalten, dass er für Borussia Dortmund sicherlich in den 4 Jahren nicht die Entwicklung genommen hat, die er hätte nehmen müssen, um unangefochtener Stammspieler zu werden, um auch diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Da war vieles bei, was eben die wenigen guten Auftritte dann auch überschattet hat. Trotzdem möchte ich da auch Jürgen Kors dann auch beipflichten und sagen, das war ein menschlich Top-Typ. Das ist er sicherlich auch immer noch. Und bleibt das auch. Aber er hat, das finde ich dann bemerkenswert, keine leichte Zeit hinter sich, weil auch so einem Spieler wird dieses Bashing, ob berechtigt oder unberechtigt, das wird was mit ihm machen, er wird es mitbekommen Und du merkst natürlich auch, dass dein Stellenwert im Verein immer weiter sinkt. Das hat er aufgrund der Einsatzzeiten mitbekommen. Das hat er aber natürlich auch in Gesprächen mitbekommen. Es ist jetzt, glaube ich, die dritte oder war es schon die vierte Transferperiode, wo eigentlich klar war, wenn da jemand kommt, der ihn nehmen möchte und er das auch für sich irgendwie einordnen kann und sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, dann würden sie ihn abgeben. Und trotzdem war er nie an einem Punkt, wo er gesagt hat, boah, ich bin total gefrustet, das nervt mich alles. Sondern er hat trainiert, er hat an sich weitergearbeitet, er hat auch diese Verletzung, die er jetzt im Sommer sich zugezogen hat, nochmal weggesteckt und war dann da, als er gebraucht wurde. Und das muss man ihm zugutehalten, finde ich. Natürlich muss man ihm genauso ankreiden, dass die Leistungen gerade jetzt auch in Heidenheim nicht gut waren. Aber wenn ich mir jetzt die Spiele, glaube ich, Augsburg-Mainz, das waren ja so die ersten, wo er dann wieder reinkam, er hat jetzt 7-mal hintereinander von Beginn an gespielt. 7 oder 8-mal, glaube ich. Da waren auch okaye Spiele dabei. Da war jetzt nicht alles Katastrophe und ich glaube, für alle ist es jetzt gut, dass man relativ überraschend, sind wir ehrlich, haben wir ja auch geschrieben und ich glaube, wer so die Transferzeit verfolgt hat, hat damit auch nicht mehr gerechnet, dass tatsächlich noch jemand kommt, beziehungsweise, dass es tatsächlich auch einen Verein gibt, der ihn dann interessiert. Ich bin tatsächlich persönlich sehr überrascht, dass die Türkei für ihn ein interessantes Land ist und Trabzonspor auch ein interessanter Verein. Nicht, weil ich da irgendwas negativ bewerten will, sondern weil ich jetzt schon dachte, er ist natürlich hier auch mit der Familie gesettelt nach den vielen Jahren. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sofort alle mit nachzieht. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber kam dann schon überraschend und man muss auch ehrlich sein, es kam auch für Borussia Dortmund sehr überraschend. Ich kann mich noch an Gespräche erinnern, am Deadline Day haben wir uns kurz mit Sebastian Kehl nochmal unterhalten. Und das war am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel, da kam er nochmal raus. Und dann haben wir gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, nach der blanken Nummer, das war es dann jetzt aber auch. Oder passiert noch irgendwas? Ja, worauf wartet ihr denn hier überhaupt noch? Also, da passiert nichts. Und dann hat irgendjemand aus der Runde, oder ich glaube, es war sogar Kehl selbst, Spaß, hat gesagt, zur Not gibt es ja immer noch die Türkei. So, aber da war nichts in der Pipeline, da war kein Angebot da, da gab es keine Gespräche. Und es gab die Gespräche auch bis zum Wochenende noch nicht, sondern es hat sich alles jetzt in den letzten Tagen sehr spontan entwickelt. Er ist dann gestern in der Türkei gelandet, wurde, wie du schon eingangs gesagt hast, fürstlich empfangen, so wie man das in der Türkei dann auch macht. Ich glaube, hatte das Gate noch nicht verlassen, hat er die ersten Mikros vor dem Mund gehabt und musste da schon.
Und ein Übersetzer am Ohr, hast du das gesehen? Ein
Übersetzer direkt, ja gut, dass er jetzt nicht fließend Türkisch
Nein,
spricht.
Nein, aber das fand ich klar. Sensationell, direkt den Mann am Ohr.
Ja, die sind vorbereitet.
War das damals bei dir in Antalya auch so, dass du direkt den Übersetzer am Ohr hattest?
Sie haben mit mir auf Deutsch gesprochen.
Ah, natürlich. Ja, ja, ah,
sie haben direkt eingeschickt, der das konnte. Und ja, also klar ist, Borussia Dortmund kann froh sein. Borussia Dortmund spart eine ordentliche Summe Geld. Sie streichen jetzt nichts mehr ein an Ablöse. Sie geben ihn quasi frei für einen Wechsel, lösen den Vertrag dementsprechend auf. Aber sie sparen halt nach unseren Informationen 3,5 Millionen Euro an Gehalt ein und das ist natürlich eine Summe, die Borussia Dortmund dann auch gut tut, vor allem natürlich für einen Spieler, den du seit längerem versuchst loszuwerden, wo du auch weißt, dass durch die Rückkehr von Julian Riasson, der jetzt auch wieder im Teamtraining ist seit dieser Woche und eventuell sogar schon am Freitag gegen Freiburg im Kader stehen könnte, er dann kaum noch Aussicht auf Einsätze gehabt hätte. Er ist für die Champions League nicht gemeldet gewesen und wurde auch nicht nachnominiert.
Das ist halt auch der Punkt, diese Nichtnominierung für die Champions League. Glaubst du, zu dem Zeitpunkt wusste der BVB schon, dass da noch was reinflattert aus der Türkei?
Nein, glaube ich nicht, dass das im Zusammenhang stand, weil sie eben...
Dann ist das aber auch nochmal eine Ansage, ne?
Nee, das muss man anders einordnen. Sie konnten nicht einfach nachnominieren, sondern sie hätten ja jemanden streichen müssen. Sie haben ja die beiden Neuzugänge, Ian Marz und Jadon Sancho, durch Reiner und Blank ersetzen können, beziehungsweise Blank ist ja eigentlich auf der B-Liste geführt worden, aber da gab es eben noch eine Möglichkeit, einen Spieler... nachzumelden zusätzlich, aber eben für Meunier hättest du jemanden streichen müssen aus dem Kader und dann bist du natürlich auch irgendwo am Punkt, wen nimmst du dann? Da haben sie dann schon die Entscheidung dann so getroffen, dass sie ihn eben nicht ziehen, wobei man natürlich, wenn du jetzt davon ausgehst, dass er bleibt, natürlich die Diskussion hättest aufmachen können, wenn du ihn jetzt als Stammspieler vor Wolf siehst, warum siehst du ihn dann nicht in der Champions League? Aber das Thema ist jetzt auch
Da bin ich ganz ehrlich, das erklärt sich mir insgesamt nicht. Also wenn das so stimmt, wie du das sagst, das Angebot von Trabzonspor gab es in dem Moment noch nicht, dann musst du den eigentlich auf die Liste setzen.
Ja, wie gesagt, du hättest halt jemanden streichen müssen. Und ob du das Fass dann aufmachen willst oder ob du dann sagst, Wolf Meunier, das ist am Ende irgendwie ein Level, ob du jetzt mit dem einen oder mit dem anderen spielst, ist dann auch, ich will jetzt nicht sagen egal, aber du setzt halt ganz klar auf Julian Riasson als Rechtsverteidiger und du hast ja dann auch die Möglichkeit in der Champions League, und das haben sie auch schon häufiger getan, mit Niklas Süle da zu spielen. Also auch dann sprichst du über einen dritten Rechtsverteidiger.
Ja, und Wolf kannst du auch noch da spielen lassen.
So, aber gut. Da hast du dann einen vierten und damit ist die Thematik dann auch durch. Jetzt ist sie sowieso durch. Er in der Türkei, Dortmund froh, Meunier hoffentlich auch froh. Ich wünsche ihm persönlich nur das Beste und würde noch mal ein bisschen drum bitten, bei allem, was vielleicht so negativ gelaufen ist, es nicht ins Persönliche, also irgendwie persönlich zu werden und dann ein Bashing gegen ihn zu betreiben. Er wird da auch selbstkritisch genug gewesen sein. Das war ja auch damals in dem Interview, da kann ich mich dran erinnern. Er war da sehr unzufrieden mit sich selbst. Es hat nicht gepasst, es ist manchmal so, aber wie gesagt, was man ihm nie vorwerfen kann, war fehlender Ehrgeiz. Er hat immer versucht zu arbeiten, hat auch im Training Gas gegeben, in Zeiten, wo es für ihn schwer war. Und damit würde ich sagen, ist das Kapitel Thomas Meunier bei Borussia Dortmund beendet.
Auch bei uns in der Sendung.
Auch bei uns in der Sendung.
Ja, wir kommen nämlich zu den Hörerfragen. Mhm. Und da kommt eine von Tom aus Füssen. Warst du schon mal aus Füssen? Warst du schon mal aus
Füssen? Ich war schon mal in Füssen. Ich war irgendwo in der Gegend, glaube ich, auch mal in der Kur. Deswegen hat sie mich dann mehrmals nach Füssen verschlagen. Mutterkindkur im Alter von 10 oder so.
Das ist eine schöne Ecke, das Allgäu. Da ist halt leider nichts. Das ist das einzige Problem des Allgäus.
Ist ja meistens in Kurorten so. Man soll sich ja auch entspannen und soll gesunden.
Wallgau, ist das nicht auch im Allgäu? Obersdorf.
Ja, Obersdorf.
Ja. Füssen. All der Kram hätte ich jetzt mal. Aber naja, also schöne Ecke tatsächlich. Ich möchte keine Einzelkritik üben, schreibt Tom. Mich würde interessieren, warum ihr denn so grauenhafte Aufstellungen macht, Spieler dorthin stellt, wo sie kaum funktionieren und damit nur automatisch verliert. Hat er keine Co-Trainer? Hat er ja, wissen wir. Außerdem ist Edin Terzic Interview-Bossing.
Ich überlege gerade, wo er Spieler eingesetzt hat, die dann auf Positionen spielen mussten, die nicht ihrer perfekten Positionierung entsprechen. Wüsste ich jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein. Man kann sicherlich immer über das System diskutieren. Haben wir aber auch getan, bevor er die Doppelspitze gespielt hat. Jetzt spielen sie sie mal und dann ist auch wieder nicht richtig. Ich würde jetzt mal eher sagen, er hat es jetzt versucht, hat es ausprobiert und das ist ein Modell, was man vielleicht mal phasenweise einstreuen kann, aber jetzt sicherlich nicht das System für Borussia Dortmund schlechthin wird. Ist aber natürlich auch diesen Ausfällen geschuldet. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das würde er so tun, wenn alle zur Verfügung stehen, sondern da hat er dann versucht, das Ganze etwas zu kompensieren und trotzdem am Ende die vermeintlich stärkste Elf auf den Rasen zu bringen, dann eben durch den Systemwechsel.
Markus schreibt, ich bekomme die Pimpernellen. Sehr schön. Wenn man sich ein solches Fußballspiel wie in Heidenheim antun muss, ist das grottig. Wie gehen eurer Meinung nach die nächsten drei Spiele aus Freiburg, Wolfsburg, PSV? Ach, überzeugt klingt aber anders. Kann ich ja jetzt schon sagen, egal was als Antwort kommt.
Ja, ist schwierig, weil das jetzt zu sagen, was ich eigentlich denke, ist irgendwie ein bisschen kurios. Ich vermute, die holen drei Siege. Und das ist dann vielleicht etwas überraschend, aber zu Hause Freiburg habe ich gar keine Zweifel dran, bin ich ehrlich. Wolfsburg natürlich gerade in unterirdischer Verfassung, jetzt auch wieder Trainerdiskussion um Kovac, da kannst und musst du eigentlich auch gewinnen und Eindhoven, da werden sie auf dem Punkt wieder da sein, überraschend, weil sie das irgendwie dann schaffen, in der Champions League ein anderes Gesicht zu zeigen und bei all dieser Euphorie rund um PSV und diesen überragenden Zahlen in der Liga, auch bei den tollen Einzelspielern, die sie im Kader haben, glaube ich, dass Borussia Dortmund da gewinnen kann.
Wisst ihr, wer 2009 im EM-U21-Finale auf der 6 ein überragendes Spiel gemacht hat? Wieso nicht mal bei uns testen? Täte dem Spielaufbau bestimmt sehr gut.
Ich tippe auf Nico Schlotterbeck.
Nein, 2009? Nein, das war doch die Mats Hummels-Generation.
Achso, 2009. Nein, das geht nicht.
Das geht zu
nicht.
Langsam.
Der ist zu langsam. Wenn der überspielt ist, hast du regelmäßig 3, 4 Spieler, die auf die letzte Kette zulaufen. Das Risiko ist zu groß. Da würde ich tatsächlich dann eher den Namen ins Feld führen, den ich gerade schon genannt habe. Also dann lieber mal mit Schlotterbeck versuchen. Aber dann muss man auch sagen, das ist die defensive Variante. Wenn du dann aber wieder in der Spieleröffnung bist, weiß ich jetzt auch nicht, ob Nico Schlotterbeck da der perfekte Mann ist. Ich bin ja immer noch ein großer Verfechter davon. Stell doch gar keinen Kämpfer dahin. Stell doch fußballerisch starke Spieler dahin. Also meine Doppel-6 bei Borussia Dortmund wären Metscher und Sabitzer. Also einer von den beiden wird da auch schon defensiv mal in den Zweikampf kommen, aber du brauchst spielerische Gestalter auf dieser so wichtigen Position.
Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Borussia Dortmund ist in der Regel die Mannschaft, die das Spiel machen muss. Ja. Und wenn du dann nur Kämpfer hast, dann bringt dir das nichts. Ja. Die Kämpfer kannst du ausstellen gegen die Bayern.
Kimmich-Goretzka ist jetzt, klar, Kimmich verkörpert beides, aber das ist auch eine spielerische 6. Guck dir die 6 in Leverkusen an. Gut, Palacios ist jetzt nicht mehr dabei, das tut ihm auch weh, aber auch Xhaka, klar, Kämpfertyp, aber fußballerisch stark. Und das brauchst du, um dann eben auch in den Spielaufbau zu kommen. Und da kommst du leider dann nicht mit einer Doppel-6 Can Özcan, wo es dann technisch etwas limitiert ist, weit.
Apropos technisch limitiert. Ist Gregor Kobels Qualität am Ball, die nicht auf Weltklasseniveau ist, vielleicht der Grund, warum er für die ganz großen Vereine uninteressant ist und dem BVB noch länger Freude bereiten kann?
Dass er nicht über einen Weltklasse-Fuß verfügt, das wissen wir, das weiß auch er. Das wissen auch die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund, aber das macht ihn nicht unattraktiv für andere Vereine. Ich glaube, der steht auf vielen Listen drauf, bei vielen Top-Clubs. Die Frage ist, wann sie anfragen, wie sie anfragen und wie hoch dann die Summe ist bei dieser Anfrage. Dass man sich da irgendwann mal mit auseinandersetzen muss, dass er vielleicht auch dann nach größerem strebt, weil er gerne Titel gewinnen möchte. Das kann passieren. Ich sehe es jetzt unmittelbar noch nicht, bin ich ehrlich, aber der ist nicht uninteressant für andere Vereine, auf gar keinen Fall.
Eine interessante Frage kommt von Kalli. Moin, ihr zwei Podcast-Granaten. Der Coach kritisiert einzelne Spieler zu Recht für schlechte Leistungen, lässt aber Selbstkritik etwa durch grauenhafte Taktik vermissen. Polemische Frage. Ja, das haben wir natürlich immer gerne, ist ja klar. Was meint ihr? Wann wird er die Kabine verlieren?
Ich glaube, er war nah dran. Er war ganz nah dran, sie zu verlieren vor Weihnachten. Und dann war es wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und das rechne ich ihm auch nach wie vor hoch an. Vor allem, wenn es wirklich dem entspricht, wie sie es nach außen kommunizieren, dass es Edin Terzic persönlich war, der sich dafür stark gemacht hat, Nuri Sahin und Sven Bender zu holen. Sich so zwei starke Persönlichkeiten, natürlich auch Fanlieblinge hier in Dortmund an die Seite zu holen, ist auch eine Gefahr für ihn, das weiß er. Das weiß er seit Tag 1. Aber das hat ihn sicherlich auch nochmal gestärkt. Und sie müssen jetzt in dieser Konstellation eben gemeinsam für den Erfolg von Borussia Dortmund arbeiten. Deswegen glaube ich, dass er gerade wieder gestärkter ist, weil er eben nicht der Alleinentscheider ist, sondern das alles so ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilt wird. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, das dauert jetzt noch 2 Wochen, dann hat er sie verloren oder es dauert 4. Ich verweise da immer auf den schnelllebigen Fußball und dieses ganze Business. Da kann von dem einen auf den anderen Tag alles passieren. Glaube aber, dass jetzt gerade so ein Punkt erreicht ist, wo das Trainerteam an sich auf jeden Fall wieder gestärkter ist.
Hier fragt auch jemand, wäre es eine Option, Schlotti auf der 6 auszuprobieren? Das hast du ja eben nochmal angebracht, beziehungsweise da deine Meinung zu geäußert.
Ja, also wenn man einen aus der Innenverteidigung rausziehen möchte, dann würde ich es mit Schlotti versuchen wollen.
Ist das hier Watzkes Masterplan? Erstens.
Nein. Ich kenne die Frage schon.
So, okay. Holt Nagelsmann ablösefrei zum DFB und gibt ihm einen Vertrag bis Saisonende. Zweitens, überredet Klopp bei Liverpool aufzuhören, um Bundestrainer zu werden.
Scheitert.
Holt Nagelsmann im Sommer zum BVB, ohne den Bayern 1 Cent dafür zu bezahlen.
Also ich würde nach wie vor nicht ausschließen, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal Trainer von Borussia Dortmund wird. Ich würde es auch nicht vollends ausschließen, dass es schon im Sommer sein könnte. keine Ahnung, ist aber jetzt persönliche Meinung, da gibt es keine Pläne, da so, liegen auch keine Informationen auf. Vor.
Schlagzeile, Pino Doppelpunkt, BVB holt Nagelsmann schon im Sommer.
Der wird ja ein paar Angebote dann auch auf dem Tisch haben im Sommer, aber
Real ist erstmal raus.
Real ist erstmal raus, Liverpool glaube ich ist auch raus, die favorisieren jemand anderes. Der ist gerade sehr erfolgreich in Leverkusen. Die Bayern wird er sich nicht nochmal antun, selbst wenn Thomas Tuchel da nicht mehr Trainer wäre oder selbst in den Sack haut. Also das jetzt dazu, aber der Masterplan ist ja bei Punkt 2 schon abgehakt. Jürgen Klopp hat jetzt, weiß ich nicht wie oft betont, er macht ein Jahr Pause, und wenn ich wirklich einem glaube in diesem Business, dann ist es Jürgen Klopp, wenn er sagt, er braucht ein Jahr Auszeit, und vor allem wenn er mit dieser Begründung rausgeht aus seinem Vertrag in Liverpool, er ist ausgebrannt, er braucht Zeit für sich, er braucht Zeit für die Familie, er braucht Abstand, dann bitte gebt ihm diese Pause, gebt ihm diese Zeit, und vielleicht wird das dann danach. Also sind wir doch mal ehrlich, nach dem EM-Jahr kannst du auch nochmal irgendwie eine Interimslösung für ein Jahr. Lass doch Sandro Wagner ein Jahr machen und dann macht das mit Klopp zusammen oder keine Ahnung. Das wichtige Turnier ist doch dann eh erstmal weg.
Ja, und für die WM 2026 mit 80 Mannschaften wird man sich
da sowieso qualifizieren. Da kann Klopp dann ja wieder einsteigen nach dem Jahr Pause.
Das wäre aber auch, früher beim DFB, da waren die Bundestrainer lange im Amt. Jetzt ist hier so...
Waren sie in der Bundesliga früher auch.
Ja.
Guck dir mal die Trainerzeiten bei Borussia Dortmund mittlerweile an.
Boah.
Weiß nicht, ob die im Schnitt über anderthalb Jahre bleiben.
Ist ja fast schon HSV-Niveau.
Wobei, na, ganz so schlimm ist es nicht.
Diese Liste mit HSV-Trainern seit XY oder Schalke-Trainern seit XY, die ist wirklich sensationell.
Die ist super.
Die finde ich auch sehr, sehr lustig. So, jetzt muss ich ja nochmal zurückblättern. Kannst du etwas zu Kamara sagen? Bist du da im Bilde?
Nee, bin ich nicht, aber wieder angeschlagen. Frage mich nur, wie man dann aufgrund seiner Historie und seiner Entwicklung bei Borussia Dortmund auf den Trichter kommt, er wäre jetzt gerade für die Profis der Spieler, den man braucht.
Also das glaube ich
auch. Das bei allem Respekt, das ist jetzt keiner, der dir in der Bundesliga weiterhilft. Der hat in der dritten Liga Probleme und ja, da muss man dann auch im Sommer, glaube ich, mal schauen, wie es da weitergeht mit ihm.
Borussia Dortmund wird sich ja höchstwahrscheinlich für die neue Club-WM 2025 qualifizieren. Spätestens im Sommer hat man darüber Gewissheit. Wie viele Zusatzeinnahmen wird man daraus mindestens generieren, und könnte man das Geld schon im Voraus im Sommer für Transfers benutzen? Wie viele Zusatzeinnahmen, das spielt, glaube ich, erstmal gar keine Rolle, sondern die Frage ist, kann man das Geld schon im Voraus im Sommer benutzen? Und die zweite Frage, die ich hinten dran stelle, ist, sollte man das Risiko eingehen?
Ich bin nie Freund davon, mit Geld zu planen, was du noch nicht in deiner Tasche hast. Seien es Boni, seien es andere Prämien, sei es irgendwelches Geld, was du durch Qualifikation für irgendwelche Wettbewerbe einnehmen kannst. Wenn du es nicht hast, kannst du es nicht ausgeben. Das ist meine Meinung. Andernfalls gerätst du in eine Spirale, aus der du vielleicht irgendwann nicht mehr rauskommst, und dann stehst du auf einmal da wie so ein Trottel. Also wäre ich für die Finanzen zuständig, ich würde es nicht tun.
Halte das auch für äußerst schwierig. Eckhardt bringt es auf den Punkt. Was ist das eigentlich alles für eine Scheiße, schreibt er.
Außer unser Podcast natürlich.
Ja, das ist sowieso klar. Es gibt wieder mehr Kritik an Terzic. Die war ein paar Wochen etwas verstummt, aber jetzt kommt sie wieder hervor.
Ja, sie war verstummt, weil die Ergebnisse passten. Das ist ja immer so. Sie haben sich da so ein bisschen durchgemogelt. Das war ja auch so in der vergangenen Rückrunde, ich erinnere an das 4:3 gegen Augsburg zum Auftakt. Also es war nicht die Rückrunde, aber es war der Restart. Dann das 2:1 in Mainz, ich glaube Nachspielzeit Rainer. Danach die Woche auch irgendwas Knappes nochmal. Da war es dann Leverkusen, das war einigermaßen souverän. Aber da haben sie auch fußballerisch nicht geglänzt. Aber klar ist, wenn die Punkte da sind, sind die Fans, ich sage jetzt mal, große Teile der Fans zufrieden. Es gibt natürlich Fußballromantiker und Fußballliebhaber, die die spielerische Art und Weise vermissen bei Borussia Dortmund. Das auch völlig zu Recht. Aber diese Trainerdiskussion auszuschalten, wenn es dann einigermaßen okay ist, und sie dann wieder aufzumachen, finde ich dann auch ein bisschen langweilig, aber ich würde dann eher gucken, wie beständig ist die Arbeit des Trainers, funktioniert sie auch im Erfolgsfall, und da habe ich auch, ich glaube, das habe ich auch dir oft genug hier im Podcast gesagt, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt auch schon meine Zweifel gehabt, obwohl die Ergebnisse da stimmen.
Das ist immer das Problem, ja, solange sie stimmen, ist es okay, aber wenn sie nicht stimmt, da kann ich mal ein interessantes Beispiel erzählen, was ich gestern bei Twitter gesehen habe. Ich bin ja sehr Eishockey und NHL interessiert, und die Vancouver Canucks sind momentan ganz weit oben mit dabei. Letzte Saison waren sie eher ganz weit unten mit dabei. Die treffen eine unfassbar hohe Anzahl an Torchancen. Also das heißt,
also das Union Berlin,
die verwerten unglaublich viel. Ja, die verwerten unglaublich viele ihrer Chancen.
Sie sind über ihrem X-Goal-Wert.
Aber dermaßen, sie sind nämlich 32. von 32, was das Kreieren von Torchancen angeht. In der ganzen NHL, also einfach mal Letzter. Sie sind aber gefühlt Erster in ganz vielen anderen Werten. Das bedeutet, geht diese Glückssträhne mal zu Ende, kacken die natürlich komplett ab.
Ja, so. Sie Union ist ja die komplette Parallele. Also warum sind die dieses Jahr so schwach? Weil sie aus diesen wenigen Möglichkeiten, die sie haben, zu wenig machen. Und sie haben letztes Jahr aus wenigen Möglichkeiten viel zu viel gemacht eigentlich, was du anhand der Wahrscheinlichkeit dieser Chancen hättest erreichen können. Und
der Mittelwert ist wahrscheinlich genau richtig, also sagen wir mal Platz 10.
Und für Union,
Platz 4,
ja.
Für Union oder Platz 15, sondern irgendwo dazwischen.
Aber dafür musst du halt konstant spielen.
Ein Zitat hat hier einer unserer Hörer geschrieben, beziehungsweise ein Bild davon gepostet. Das war definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne, kein großer. Sebastian Kehl nach dem 0:0 des BVB in Heidenheim. Und die Frage von Timo lautet, wie viel Realitätsverlust herrscht im BVB-Management?
Muss ich jetzt sagen, ich war in der Mixzone, wo dieser Satz gefallen ist, nicht dabei, habe mich aber mit dem Kollegen Jürgen Kors nachher ausgetauscht, weil ich auch so ein bisschen die Stirn gerunzelt hatte und mich gefragt habe, wie kommt er denn da drauf? Jetzt ist das, es ist ja auch wieder schön Social Media mäßig gepostet, ist perfekt. Bild Sebastian Kehl, Zitat, drunter Quelle, fertig. Ohne irgendeinen Kontext. Und die Frage war etwas kryptisch gestellt, will ich mal es nett ausdrücken.
Von Jürgen Kors?
Nein, nicht von Jürgen Kors, sondern von einem Kollegen, wo er, glaube ich, ja, so ein bisschen in die Bredouille kam durch. Also es war, wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich habe es auch nur dann über Jürgen erfahren, wo dann dieser Satz gefallen ist, für den er sich, glaube ich, dann nachher auch nicht geschämt hat, aber sich schon gefragt hat, warum habe ich das in dem Moment so gesagt. Das ist halt so ein bisschen aus dem Kontext einfach gerissen. Das muss man zur Einordnung dazu wissen, dass der nicht schlau ist, der Satz. Absolut.
Hast du denn das Gefühl, dass generell ein bisschen Realitätsverlust herrscht manchmal, wenn du die Aussagen hörst der Beteiligten? Also ich würde mir da ein bisschen mehr Direktheit wünschen. Das heißt, also jetzt war das ja in Teilen so, bei Terzic hast du ja vorhin mal gesagt, wenn die Mannschaft schlecht spielt, einfach so benennen. Einfach sagen, das war heute gar nichts, so können wir nicht auftreten.
Bin ich für. Machst du aber natürlich nicht, wenn du ein Spiel gewinnst. Und deswegen konnte ich die Art und Weise der Kommunikation in den Spielen zuvor, Darmstadt, Köln, Bochum, verstehen. Und da konnte man schon auch durch die Blume raushören, so richtig geil war das nicht, was wir hier gemacht haben. Er hat wirklich von minimalen Schritten immer gesprochen, hat auch schon noch angezählt, wo es da knirscht und wo die Probleme liegen. Aber trotzdem, ich bin bei dir, ich vermisse diese komplette Klarheit nach solchen Auftritten wie jetzt in Heidenheim. Ich finde, da kann man auch durchaus noch mal ein bisschen schärfer werden. Deswegen sage ich auch immer, das war relativ klar für die Verhältnisse von Edin Terzic, der das eben seltener macht. Aber da hat er ja schon gesagt, das ist nicht unser Anspruch. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben nicht mehr verdient für die Art und Weise, wie wir hier Fußball gespielt haben. Und das ist, finde ich, eine der klarsten Aussagen, die du als Trainer treffen kannst. Weil du zählst ja damit die komplette Mannschaft und bei der angesprochenen fehlenden Selbstkritik auch dich selbst an, weil dein Plan ist dann offensichtlich auch nicht aufgegangen.
Wenn ich das hier richtig mitbekommen habe, wir schauen direkt mal nach. Ist der Wechsel von Thomas Meunier in die Türkei mittlerweile offiziell?
Live? Ja, da ist er. Guck mal.
Ja, vor 3 Minuten. Vor 3 Minuten. Deswegen ist gut, wenn man das Handy die ganze Zeit in den Fingern hat. Ich zitiere mal, Thomas Meunier wechselt in die Türkei nach 3,5 Jahren und 86 Pflichtspielen im schwarz-gelben Trikot wechselt der belgische Rechtsverteidiger in die Super League zu Trabzonspor. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Thomas.
Ja.
So. Deswegen sind alle Spekulatius hier jetzt auf jeden Fall schon mal weggegessen.
Jetzt können wir auch sagen, er spielt in der Türkei. Da können wir auch nicht sagen. Noch können wir sagen, er trainiert jetzt in der Türkei. Spielen können wir dann am Wochenende sagen.
Disqualifiziert sich Kehl und das schließt an die Nummer von gerade an. Mit seinen Aussagen für weitere Aufgaben. Weiß ich nicht.
Nee, weiß ich auch nicht. Sehe ich nicht. Er macht trotzdem seinen Job. Und wie gesagt, man darf auch immer nicht vergessen, man muss sich da vielleicht auch mal so ein bisschen reinfühlen, wenn du Woche für Woche vor etlichen Mikros stehst und mit den verschiedensten Fragen dann auch gelöchert wirst, dass dir da vielleicht auch mal ein Satz rausrutscht, den du in dem Moment im Kopf hast, der aber im Nachhinein nicht unbedingt passend war. Das kann auch mal passieren. Ich möchte ihn ja jetzt nicht vollumfänglich in Schutz nehmen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es Phasen gab, wo man sich vieles zu schön geredet hat. Aber habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde eigentlich im neuen Jahr waren sie da einigermaßen klar und haben trotz der Ergebnisse dann auch gesagt, was noch nicht so passt. Und klar ist, Sebastian Kehl ist ein großer Kandidat für die Stelle in der Geschäftsführung, die dann aufgemacht wird, zusätzlich neben Carsten Kramer, trotz solcher Aussagen.
Wird der BVB mit der Rückkehr von Reyerson weniger anfällig für gegnerisches Pressing?
Das ist der Wunsch.
Das glaube ich allein aufgrund seiner Pferdelunge schon. Also,
naja gut, aber wenn du jetzt ja vom gegnerischen Pressing sprichst,
klar, also er muss
dann bringt dir die Pferdelunge nichts. Da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Du brauchst spielerisch starke Spieler, technisch starke Spieler. Und da ist Julian Reyerson jetzt sicherlich auch nicht auf Top-Level. Aber er ist halt ein Terrier, ne? Der hängt dir immer in der Wade, gerade dann auch nach Ballverlust. Ich glaube schon, dass er dem Spiel von Borussia Dortmund deutlich mehr Stabilität gibt und auch im Offensivspiel wieder ein bisschen mehr mit vorantreibt, weil er dann jemand ist, der da auch gerne die Linie entlang läuft.
Ich glaube auch, dass der helfen wird. Ja, er ist jetzt kein Zauberer am Ball, aber ich glaube, er strahlt halt auch ein bisschen was aus, finde ich. Ja, auf seine Art strahlt er ein bisschen was aus und ich glaube, dass das den ein oder anderen Mitspieler auch ein bisschen mitreißen kann.
Ich würde in keinen Zweikampf mit ihm gehen wollen.
Nee?
Nee.
Gibt es einen BVB-Spieler, wo du sagst, Zweikampf gegen den, da könnte ich gut aussehen? Ja, komm.
Also ich würde wahrscheinlich jeden verlieren. Ich hätte jetzt noch fast gedacht gegen Mats, weil ich dann das Laufduell gewinnen könnte. Aber
bist du dir sicher, dass du das Laufduell gewinnen wirst?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das im Bundesliga-Kontext langsam wirkt.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Wie Mats Hummels läuft, aber er wird wahrscheinlich immer noch deutlich schneller sein als ich.
Davon. Also mir sowieso, aber da kann er auch noch einen Sandsack auf dem Rücken haben. Der läuft mir immer.
Aber ich war sowieso nie jemand, der gerne in Zweikämpfe gegangen ist. Weder offensiv noch defensiv. Ich bin eigentlich jemand, der das versucht, dann vorher zu lösen. Und so 1-gegen-1-Situationen war ich nie stark. Nie.
Was waren denn überhaupt deine Stärken?
Ich bin ein sehr guter Ballverteiler gewesen.
Mhm.
Das würde ich schon sagen. Ich glaube, wenn du so meine ehemaligen Mitspieler fragen würdest, die würden das auch bestätigen. Ich war eine absolut faule Sau. Aber wenn ich den Ball hatte, konnte ich da meist sehr gute Dinge mit anstellen.
Ach so. Weil ich wollte dich gerade mit Carsten Ramelow vergleichen, der immer von rechts nach links gespielt hat.
Nee,
oder Julian Weigel.
Nee, ich spiele dann schon auch mal so einen guten
Julian Weigel?
40, 50 Meter Diagonalball.
Also ja, der Pass von Julian Weigel ist so Pinno-mäßig.
Ist Julian Weigel so der Spiel?
Ja, Julian Weigel hatte doch einmal in diesem Einspiel hatte 300 Ballkontakte.
Ja gut, aber was fängst du mit 300 Ballkontakten an?
Er hat ja auch immer nur verteilt.
Ja, das mache ich.
Und hat Zweikämpfe gemietet.
Ich spiele aber diese Bälle, oder? Die ich gerade gesagt habe, so durch Lücken durch.
Ah, durch Lücken durch. Hast du den Pass von Hakan Çalhanoğlu bei Inter gegen Juventus gesehen? Der ging ja richtig viral.
Das war ein geiler Pass, leck mich am Arsch. Der dann aber stümperhaft vollendet wurde.
Aber der Pass.
Ja, der Pass war überall. Das war ich.
Ja, das warst du?
Das war ich an der Playstation B in Dortmund. In Hagen.
Hot Take. Metscher ist der Spieler, der aktuell am allermeisten fehlt. Marzen auf die 6?
Ist kein Hot Take. Ist kein Hot Take. Der fehlt wirklich. Hat sich deutlich gesteigert. Das kann keiner verlässlich sagen. Das kann wirklich niemand verlässlich sagen. Diese Verletzung ist unfassbar kompliziert. Sie benötigt halt viel, viel Ruhe. Und du darfst halt nicht vergessen, die ganze Ruhe, die er bekommt, die muss er dann auch wieder aufholen. Ich glaube, wenn man sich seinen Oberkörper anguckt, da ist alles tutti. Also das hat er ja mittlerweile Goretzka-Vibes, was für einen Oberarm der bekommen hat in Dortmund. Aber du musst natürlich läuferisch wieder viel aufarbeiten. Du musst die Ballarbeit wieder reinbekommen. Du musst mit der Mannschaft regelmäßig trainieren. Ich vermute, das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist ganz klar, dieser Achter, dieser Verbindungsspieler, ich nenne ihn jetzt mal den Bellingham-Ersatz, auch wenn er da nicht rankommt, aber der fehlt dir.
Was haben die beiden Co-Trainer bisher gebracht? Null positive Entwicklung. Sind die alle zu ungeduldig, die Leute, oder nicht?
Ja, sind sie in vielen Bereichen. Und ich finde es dann auch immer sehr leicht, sich in Anführungsstrichen Bauernopfer zu suchen, deren Arbeit man eigentlich gar nicht richtig bewerten kann. Also die wenigsten sind, glaube ich, dabei und sehen, wie Nuri Sahin und Sven Bender dann auch arbeiten. Fußball ist halt immer noch ein Spiel, das von den Spielern abhängig ist. Also ich kann den besten Plan als Trainer, als Co. unter der Woche ausarbeiten. Ich kann ihn einstudieren und wenn sie es am Samstag, Sonntag, wann auch immer das Spiel ist, nicht auf den Platz bringen. Natürlich sehe ich als Trainer dann doof aus, aber ich habe eigentlich alles getan, was ich tun kann. So, und das darf man dann auch oftmals nicht aus den Augen verlieren.
Also manchmal bin ich richtig begeistert von der Kreativität unserer Zuhörer. Ist der Footballnaut in Brakel kaputt? Wäre eine Erklärung fürs scheiß Passspiel. Wo ist der Sahin-Effekt?
Da würde ich gerne mal rein, in den Footballnaut.
Der muss wirklich sensationell sein. Ich kenne ein paar Leute, die sind da schon drin gewesen und die waren völlig begeistert.
Matthias Dersch hat das mal für uns getestet, vor etlichen Jahren. Mhm. Gibt es noch ein Video, also wenn ihr mal reingucken wollt, Matthias Dersch mit dem Ball am Fuß. Liebe Grüße, Matthias, aber du weißt, das ist nicht deine Stärke.
Keine Fragen, was soll man noch schreiben? Ja. Okay, da war aber eben eine, die fand ich auch sehr, sehr lustig. Ich habe für Freitag 2 Dauerkarten für Block 12. Komme ich irgendwie in Block 82? Ich habe die Freundin dabei. Darf die nicht in Block 12 oder was ist da los?
Vielleicht will die ein ruhiges Fußballspiel sehen, aber wenn du doch Dauerkarten in Block 12 hast, dann wirst du doch wissen, wie man in Block 82 kommt, oder?
Ja, er weiß ja auch, wie er andere mit in Block 12 nimmt. Ja, von daher, glaube ich, sollte das kein Problem sein.
Ich vermute, dass das auch umgekehrt in Block 82 geht.
Janis, bitte schreib uns, wie lange du, also schreib bitte beim nächsten Mal, wie lange du mit der Freundin schon zusammen bist, damit wir dann auch einschätzen können, ob man die direkt in Block 12 mitnehmen kann oder vielleicht eher in Block 82 oder Ecke Südost oder
so. Also ich bin ehrlich, ich würde mich niemals, habe ich auch als Fan nicht gemacht, ich finde diesen Support super, aber ich hätte mich selbst niemals im Block 12 gestellt.
Ja, da ist mir auch zu eng.
Kleine lustige Anekdote. Ich war mit meinem Vater, ich glaube es war in Hamburg, dann hatten wir auch Karten im Gästeblock. Mein Vater ist dann manchmal, der möchte halt gerne Fußball gucken. Und der singt auch mal ganz gerne mit, ist auch in Ordnung, ist ja mittlerweile auch schon über 60. Und vor uns war eine riesige Fahne. Natürlich, wir standen total beschissen, haben von dem Spiel relativ wenig gesehen. Mein Vater ist dann in der Halbzeit tatsächlich mal runtergegangen, hat dem Herrn auf die Schulter getippt. Meinst du, du könntest mal aufhören, diese Fahne zu schwenken, dass er nicht 4 Bomben von links und rechts gekriegt hat, war alles. Wurde natürlich dann...
Wurde ausgelacht oder was?
Ja, natürlich wurde er ausgelacht. Meine Güte, musst du dich ja auch darauf einstellen, wenn du da in diesen Block gehst. Aber wie mein Vater dann halt ist, der geht dann da hin und fragt. Ich habe auch 4-mal davon abgeraten. Folge, die Fahne wurde weiter geschwenkt.
Durchsetzungsvermögen fehlt da im Hause Pinno.
Ich weiß nicht, ob er den Kampf hätte starten sollen.
Hier fragt jemand, wann kommt Kevin zum HSC in die dritte Mannschaft?
Ja, ich habe gestern noch ein Gespräch mit meiner Frau geführt.
Die Vertragsverhandlungen mit der Frau, herrlich.
Tatsächlich?
Ist das eigentlich das falsche Podcast-Hintergrundbild, Kevin Kiska? Was ist denn da los? Das fällt mir jetzt erst auf.
Ich finde das schön.
Ja, das war jahrelang unser Hintergrundbild, oder? Ist das nicht so?
Kannst du jetzt live umschalten?
Hat er sich vertan? Ein Fauxpas unterlaufen?
Jetzt sind wir ganz schwarz.
Jetzt sind wir ganz dunkel. Das finde ich überhaupt nicht. Das sieht ganz komisch aus. Oh, oh.
Um
Gottes Willen. Ah, da ist ein neuer Hintergrund.
Das ist aber auch der falsche. Ja. Zu den Vertragsverhandlungen. Ja, ich bin tatsächlich, das habe ich gestern gemerkt, weil ich auf mein Konto rausgeguckt habe. Ich bin noch offizielles Mitglied bei der Spielvereinigung Hagen 1911 und habe gerade meinen Jahresbeitrag bezahlt.
Ungünstiger Zeitpunkt.
Ich habe vergessen, mich abzumelden tatsächlich. Ich habe aufgehört, aber ich habe mich nicht abgemeldet. Ich glaube aber aufgrund der Zeitdauer zu meinem letzten Pflichtspiel wäre ich jetzt trotzdem freigegeben für andere Angebote. Also wenn der HSC 3 Verstärkung braucht und da nochmal mit einem guten Angebot auf mich zukommen würde, käme ich da wohl ins Grübeln.
Okay.
Mal gucken, was meine Beraterin sagt.
Deine Beraterin. Ja, großartig. Also, viele, und zwar so viele wie seit langer Zeit nicht mehr, sind echt wenig begeistert von dem, was der BVB da im letzten Spiel gebracht hat. Wirklich.
Kannst ja auch nicht von begeistert sein. Das ist ja nur
deswegen, so. Viele Fragen würden sich wiederholen. Wir haben ein paar noch eher allgemeinere. Oh, gibt es eine Chance, Chris Führig zurückzuholen? Und inwiefern wäre das sinnvoll?
Ja, gut, danke, dass die Nachfrage dann noch kam. Also das wäre ja wieder so ein komplett BVB-typischer Transfer. Das erinnert mich an Marius Wolf, das erinnert mich an Rami Benzemaini, das erinnert mich in Teilen auch an Meunier, also so Leute, die dann gerade irgendwie, naja, Meunier ist vielleicht das falsche Beispiel, aber Leute, die dann gerade irgendwie so ein gutes Jahr spielen, sich in den Fokus gespielt haben, jetzt plötzlich den Stempel Nationalspieler haben. Also lass den mal bitte konstant 2-3 Jahre gut spielen, dann in Ordnung, aber ihn jetzt da nach, ja, was ist es jetzt, na, Dreiviertelsaison, noch nicht mal, sofort wieder zurückzuholen, unabhängig davon hat er ja gerade erst seinen Vertrag verlängert beim VfB vor wenigen Tagen. Ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl und ich hoffe, wird auch da bleiben.
Ist Özcan der schlechteste Sechser der Liga? Ja oder auf jeden Fall?
Ja, solche Fragen mag ich nicht. Das wird auch Salih Özcan nicht gerecht. Auf keinen Fall.
Einschätzung zu Duran Will. Kann er dem Team direkt helfen?
Wenn er fit ist, kann er direkt helfen, aber er ist noch nicht fit. Also davon jetzt auszugehen, dass er schon am Freitag wieder dann im Kader steht und wahrscheinlich dann auch irgendwie auf den Platz kommt, das wird nicht der Fall sein. Er braucht weiterhin noch Zeit, ist eben aufgrund seiner Wachstumsphase gerade alles etwas kompliziert. Die Muskelverletzungen, die er sich zugezogen hat, waren dadurch sehr langwierig. Die bei einem ausgewachsenen Spieler wachsen die dann schneller raus und heilen schneller ab. Aber er hat eben dann immer wieder auch durch die Schübe mit Problemen zu kämpfen gehabt. Deswegen muss man da leider weiter geduldig bleiben. Und man möchte bei Borussia Dortmund eben nicht das Risiko eingehen, ihn sich jetzt zu früh kaputt zu machen und dann wieder eine längere Ausfallzeit zu haben. Man hat das Spielchen jetzt schon 1-2 Mal gehabt. Da ist man dann eben, sehr darauf bedacht, Ruhe walten zu lassen.
Wann kommen die Kreativen zurück in die Mannschaft und dann noch was anderes? Könnt ihr euch vorstellen, dass Morey doch noch eine Chance bekommt?
Die Kreativen kommen wahrscheinlich am Freitag schon wieder in den Kader zurück. Also sind ja jetzt fast alle wieder im Training. Jadon Sancho, da ist noch ein kleines Fragezeichen. Da sind wir natürlich dran, versuchen herauszufinden, wie es mit ihm weitergeht. Aber Reus, Brandt, die sind alle wieder im Training. Kobel auch. Also da könnte der Kader auf jeden Fall schon mal ganz anders aussehen, als er in Heidenheim aussah. Und Matteo Morey, ich bin mir nicht sicher, wo das noch hinführt bei Borussia Dortmund. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er nochmal eine ernsthafte Option wird für Edin Terzic und den BVB. Es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die man da auch dann berücksichtigen muss. Natürlich hat er in Marbella gute Auftritte gehabt. Die waren aber, ich glaube, einmal waren es 20, einmal waren es 40 Minuten oder 45 Minuten. Also die sind noch recht kurz angelegt. Dann ist es wieder auch eine Erkrankung, die ihn eine Woche aus diesem Rhythmus nimmt. Jetzt ist er wieder dabei. Ich glaube, da muss schon viel zusammenkommen, dass er nochmal reinrutscht.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Fragen. Es gibt auch gleich zum Abschluss noch Quiz. Also alle, die jetzt sagen, oh, jetzt reden die nicht mehr über den BVB, es sind auch BVB-bezogene Quizfragen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber eine andere kommt hier noch rein. Was haltet ihr von der erneuten Preiserhöhung von DAZN?
Prinzipiell mag ich Preiserhöhungen nie. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Doch, ich habe, glaube ich,
55
Euro. Ich wollte sagen, vom besten Zehner war ja, glaube ich, mal ihr Slogan auf 55 Euro, wenn du jetzt Heidenheim gegen Augsburg sehen willst am Sonntag. Weiß nicht, ob die jetzt am Sonntag spielen, aber einfach so als Beispiel. Ist natürlich schon saftig. Darf man.
Aber hey, zwei Streams gleichzeitig.
Ich habe glücklicherweise keine Zone-Abo, deswegen zahle ich das nicht. Das wird dann über die Redaktion aufgefangen.
Ach, das ist natürlich clever. Das ist natürlich clever. Na gut, dann komme ich jetzt zu den Quizfragen.
Hey, aber wir müssen jetzt eigentlich mal ernsthaft darüber diskutieren. Wir machen immer Quizfragen. Was kann ich denn gewinnen? Also das ist ja immer ein Quiz für Lau hier. Das ist ja.
Ah, ja gut, da könnten wir natürlich den Leuten mal sagen, pass mal auf, ihr müsst ein bisschen was anbieten.
Ja, ich auch für.
Wir haben ja hier schon Sachen zugeschickt bekommen. Wir haben Kekse zugeschickt bekommen.
Pickups gab es mal, ne?
Oh ja. Ja, die waren sehr lecker. Habt ihr das verstanden? Die waren sehr, sehr lecker. Die waren tatsächlich äußerst lecker. So.
Sehr.
Jochen fragt, ist eigentlich eine Frage fürs Vorgeplänkel, aber da waren wir eben ja schon mit durch. Hier in den USA dreht sich diese Woche alles um den Super Bowl. Wie groß ist das Thema in Deutschland und Messi in Hongkong oder eben nicht? Wie kann man eine positive PR-Aktion so selten dämlich ins Gegenteil verkehren? Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
Sie waren wahrscheinlich eine Auslandreise und haben ihn nicht mitgenommen und haben ihn aber groß.
Ja, er war da, aber hat keine Sekunde gespielt und die Ticketpreise waren so, keine Ahnung, $100 oder weiß der Geier was.
Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt.
Ja, dann lasse ich den doch da ein paar Minuten spielen, dann wechsle ich den in der, keine Ahnung.
Ich weiß aber nicht, was mit ihm ist, war er nicht verletzt irgendwie? Ja. Waren das nicht jetzt hier diese Spiele dann auch gegen Al-Nassr und Ronaldo und Co.? Ronaldo hat ja auch nicht gespielt. Ja, keine Ahnung. Kann mich nicht zu äußern. Super Bowl.
Weißt du, das ist übrigens das Problem, wenn man Fan von Spielern ist und nicht eines Vereins. Das war früher nämlich anders. Da war man Fan eines Vereins, so wie sich das gehört. Ein paar Spieler fand man natürlich auch gut. Wenn die den Verein verlassen haben, fand man die scheiße. Ja, so, jetzt bin ich nur noch Fan eines Spielers, wenn der nicht spielt. Also das ist selber schuld. Und Super Bowl ist hier Thema.
Ja, wird, glaube ich, immer größer in Deutschland. Ne?
Guckst du?
Kann mich dann nicht mit einbeziehen, mich interessiert es nicht, ich werde es auch nicht gucken, aber jedem das seine und
mir das meiste, oder?
Können sie gerne machen, also kann jeder schauen. Ich würde da niemals in der Nacht aufstehen, das will ich nicht, da ist mir der Schlaf.
Bleibst ja einfach wach.
Ja, auch das nicht.
Glaubt ihr an einen großen Umbruch im Sommer? Das ist noch eine sportliche Frage und dann kommen wir zum Quiz. Das Quiz ist echt schwer.
Ja, du musst natürlich einen großen Umbruch starten, aber wie die finanziellen Mittel dann aussehen, um alles so durchzusetzen, wie du es dir vorstellst und alle Schwachstellen, alle Problemzonen zu lösen. Ich glaube, das wird nicht gelingen.
Welcher aktuelle Spieler des BVB spielte vor seiner Zeit in Dortmund schon mit folgenden Spielern zusammen? Serge Gnabry, Vincenzo Grifo, Mario Gomez, Rani Khedira und Sandro Wagner.
Ich würde es versuchen, über Gomez herzuleiten. Weil der ist ja am weitesten weg, wo er am Ende hat er nochmal Stuttgart gemacht, ne?
Der hat ganz kurz nochmal Stuttgart gemacht. Da war in der Zeit vielleicht auch Rani Khedira.
Kobel Stuttgart. Khedira vor Union bei Augsburg gespielt.
Wagner,
Gnabry
bei Hoffenheim.
Hoffenheim.
Da gucken wir mal, er hat drei Tipps.
Ja, das Griffo auch Hoffenheim. Ja. Dreimal Hoffenheim.
Erster Tipp, der Spieler spielte nie für den FC Bayern München.
Ja.
Zweiter Tipp, der gesuchte Spieler spielte vor dem BVB für drei verschiedene Vereine
Stuttgart,
der Bundesliga.
Augsburg,
dritter Tipp, der gesuchte Spieler bestritt in dieser Saison bereits 18 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund. Das müsste Gregor Kobel sein. Schön, aber eine schöne Frage. Hast aber jetzt keine Kekse gewonnen. Vielleicht hat Kevin Kiska Kekse? Der hat doch immer Kekse.
Kiska hat immer nicht. Knoppers? Oh so.
Sag ich nicht nein, du. Das Frühstückchen um 11:30 gleich. Wir haben noch eine. Ja, 10:30, Entschuldigung. Wir haben noch eine Frage, da würde ich aber. Und zwar muss ich sie nochmal raussuchen. Wo war sie denn? Markus bitten, die in der nächsten Woche nochmal neu zu stellen. Denn ich glaube, der Kollege Kevin Pinnow ist dafür zu jung. Wenn ich natürlich nächste Woche De Krampe einlade, der vergisst eh immer ganz.
Und dann stellen wir die Frage mal gucken.
Welcher Spieler ist gemeint? Rückennummern beim BVB seit 95, 96. Spieler 2.
Rückennummern mich gut.
Ja, Spieler 2 hatte die 7 und die 10.
Sancho.
Ah, ich dachte, darauf kommst du nicht. Das ist natürlich ein ganz aktuelles. Nur die 8 ausschließlich.
Schein hatte noch mal, hatte der mal die 18?
Korrekt.
Vorher? Ja, ne? Was ist mit demjenigen, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt? Gündogan?
Nee, der hatte mal die 21. Ich würde aber mal behaupten, Mo Dahoud hatte nur die 8.
Nee. Oder? Der die 8 bekommen, als er aus Gladbach gekommen ist?
Naja, Gündogan war ja weg.
Kann sein.
Und Zorc, natürlich. Hatte nur die 8. Die 18, die 18 ausschließlich?
Coco.
Lars Ricken.
Coco hatte auch keine andere Profinummer.
Das kann sein.
Oh, hab ich den Tisch verschoben.
Ja, was ist denn da los? Und die 15 und die 5?
Jürgen Kohler.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Und dann haben wir noch im Angebot die 25 und die 5.
Oh, das ist nicht so einfach. Wer waren denn so die 5? Kehl hatte die 5, oder nicht?
Das kann sein, dass der kam
hat
und hatte
Freiburg,
die 25.
Hat er erstmal eine random Nummer
weil
gekriegt,
er kam
als
im
relativ
Winter.
No-Name.
Er kam im Winter.
Hat irgendwas gekriegt.
Ja, das würde passen.
Sag mal Sebastian Kehl. Also sagen okay. Wir jetzt?
Ja, das wissen
Nummer
wir nicht.
8 ausschließlich.
Weil er gibt die Antworten ja nicht preis. Achso. Aber, Markus.
Kannst du aber drunter schreiben, auf wir richtig waren. Was ist
Tweet
Nummer
von
8
dir?
Sagst du was?
Nummer
du
8
sagst Dahoud. Ich sag Gündogan.
Nee, Gündogan hatte auf jeden
okay,
Fall die
Sancho ist klar, 7 und 10, 15 und 5 haben wir Cola gesagt, ne?
18 ausschließlich Mokoko und Ricken.
Ricken und
die 8 ausschließlich auch, Süle. Können auch Zorc gewesen sein. Und die 5, 25 und die 5.
Süle, hey, Süle ja. Das Trottel, ja. Sebastian Kehl natürlich.
So. Ja, das war doch eine schöne, runde Sendung. Kein Bashing in Richtung irgendwelcher Borussen oder Ex-Borussen.
Ja, ich hoffe, dass also bei allem Klamauk, den wir ja auch machen und du hast natürlich auch manchmal so die Art, so einzuleiten, ne? Wir müssen aber trotzdem dann auch bei einem Thomas Meunier immer versuchen, finde ich, das Ganze sachlich und sportlich einzuordnen und da dann nicht mit drauf zu hauen. Bei aller Lockerheit, die wir versprühen, finde ich, muss da immer noch so eine Grenze gewahrt werden. Nicht, dass da jetzt irgendwie in den Kommentaren dann kommt, die hauen ja nur noch drauf oder ich distanziere mich da voll von, auf keinen Fall, aber also von persönlichem Bashing auf jeden Fall, von sachlicher Kritik auch auf keinen Fall.
Vor 5 Minuten habe ich von Kevin Kiska die Nachricht bekommen, Meunier Wechsel ist jetzt offiziell. Vor 22 Minuten habe ich eine Nachricht mit einem Screenshot bekommen, der BVB-App-Meldung und dahinter steht beste Nachricht des Tages mit 3 Lachsmilies. Da war er zu spät. Und wir hatten es natürlich schon längst aufgegriffen. Kann man nichts machen.
Wo hast Werbung. Du die Nachricht, beste Nachricht
des Tages? Bei WhatsApp habe ich hier die Nachricht bekommen. Hat jemand einen Screenshot
Ach
gemacht?
So, ich habe
von der Meldung der BVB-App.
Ja, und ich habe jetzt wahrscheinlich was von der BVB-App.
Achso, das wäre überragend gewesen.
So, das wäre dann natürlich auch gewaltig.
Das wäre sensationell gewesen. Unser Angebot für echte Borussen. Du hast ja schon Zugang.
Ich habe einen Zugang, ja. Tatsächlich.
Sonst hättest du natürlich für 3 Monate zugeschlagen. Nur 3 Euro kostet unser BVB-Abo. Und ihr könnt das Angebot bekommen unter rn.de/bvb-podcast. Und
das ist aber falsch.
BVB-Podcast-Angebot. Oder einfach auf rn.de/bvb. Weil da wird es auch irgendwo auftauchen. Vielleicht können wir die Grafik einfach mal ändern. Was sagt Kevin Kiska dazu?
Ah, der Grafikabteilung.
Der weiß gar nichts. Der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. @KevinPinno bei Twitter oder X, das könnt ihr euch aussuchen. Und @SaschaStaat dort auch. Oder bei Instagram, @RNBVB auf beiden Plattformen, @Pinno_ bei Instagram. All diesen Kanälen könnt ihr sehr, sehr gerne folgen. Ergebnistipp für Heidenheim, Entschuldigung.
Heidenheim 0-0.
Ach, verdammt nochmal, Freiburg.
5 Punkte. Freiburg, Borussia Dortmund gewinnt das Spiel mit 2-1.
Mit 2-1. Naja gut, Hauptsache gewonnen. Du. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Das kommt nämlich relativ bald.
Ja, natürlich.
Schon Bergfest. Ich bitte dich. Es ist doch schon Bergfest. Und der Tag ist auch schon halb vorbei.
Ja, eigentlich sind wir schon in der neuen Woche. Wer kommt dann? Dirk Krampe wahrscheinlich.
Ne? Nee, da kommt Cedric, weil okay. Der ist jetzt gerade
in
Žilina in der Slowakei U19 spielt und verliert oder gewinnt. Wir wissen es nicht, das Spiel findet ja erst noch statt.
Aber ihr könnt es wissen, Live-Ticker bei uns, rn.de/spielvb, ne? Also reinschauen.
Ja, deswegen ist Cedric ja da.
Genau.
Und er will noch ein bisschen was sagen zur Personalie Henry Blank. Das glaube ich auch ganz interessant. Und es gab zuletzt auch einige Fragen zu den Spielern, die eventuell nochmal hochrutschen könnten oder nicht. Deswegen ist das thematisch, glaube ich, ganz interessant, da wir ja erst nächsten Mittwoch wieder aufzeichnen und das Spiel am Freitag war gegen Freiburg. Jetzt habe ich es im Kopf. Blicken wir da nicht mehr so intensiv drauf zurück, sondern schauen dann auch ein bisschen voraus auf die Partie gegen Wolfsburg, die sehr interessant werden könnte. So oder so, egal was gegen Freiburg passiert, denke ich.
Auf jeden Fall. Der Podcast ist immer spannend.
Wohnzimmer-Talk, auch spannend.
Mhm, sehr spannend. Hast du tatsächlich auch das Thema vorhin so ein bisschen schon angerissen und ich hätte fast gesagt, diejenigen, die das hören, könnten dir jetzt auch da was draus drehen. Es geht um die Fanproteste und es geht um einen Kommentar von Hansi Küpper.
Oh, sehr
der
schön.
Der dafür ja volle Breitseite bekommen hat und das wollen wir gleich mal so ein bisschen einordnen, wie er denn wirklich dazu steht, was er dazu sagt und ihm auch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, sich dazu erklären.
Ja, und Hansi ist auf jeden Fall ehrlich und authentisch und natürlich auch Borussia. Also ich glaube, er sieht das durchaus durch eine vernünftige Brille. Und da bin ich sehr gespannt auf den Wohnzimmer-Talk. Den seht ihr dann morgen auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem restlichen Tag oder was auch immer, was ihr gerade treibt. Und nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Tschüss.
Ciao, schönen Tag.